Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bleu Blanc Rugby, dem deutschsprachigen Podcast über französischen Vereins-Rugby. Und wir sind in Folge 151 angekommen. Eine neue Ära hat gestartet. Naja, nicht ganz, aber wir haben trotzdem eine ganze Menge Rugby, über die wir reden können. Und dafür gebe ich einmal rüber nach Brief. Hallo Oskar.
Hallihallo Marc. Ich hoffe, ja, bei dir ist alles in Ordnung. Bei dir ist alles
gut. Ja, ich kann fast nicht glauben, dass schon wieder eine Woche rum ist, wenn ich ehrlich bin.
Die Zeit rennt.
Aber die Zeit rennt. Ich habe das Wochenende auf einem Eselhof verbracht, was sehr schön war ohne Internet. Das war sehr fantastisch, muss ich ganz offen sagen. Daher ein bisschen zu gut erholt in die Woche gestartet. Aber bei euch lief es ja eigentlich auch ganz gut. Darauf kommen wir sicherlich nochmal zu sprechen. Vorher vielleicht nochmal ein, zwei News, die wir in den letzten Wochen oder in den letzten anderthalb Wochen nicht ganz abgehakt haben. Aufgrund unserer Jubiläumsfolge, die ihr euch natürlich sehr gerne nochmal anhören könnt, denn wir verlosen dort eine wettexklusive Tasse, eine Bleu Blanc Rugby Tasse. Die steckt nämlich noch ein kleines bisschen in der Versandhülle fest. Daher, solange wir sie tatsächlich nicht in der Hand haben, würden wir sagen, lassen wir den Verlosungstopf offen. Hört euch gerne die Folge nochmal an. Da erklären wir euch, was ihr machen müsst, um an diese Tasse zu kommen. Nur mal vorweg, wir hatten ja einen Gast, Renger van Erten, der uns ein bisschen über seine Erfahrungen als niederländischer Spieler in Frankreich erzählt hat, wie er dorthin gekommen ist und alles, was ihr machen müsst, ist uns eine E-Mail schreiben, um damit, was Renger am französischen Rugby so liebt, an info@bleublancrugby.de und dann seid ihr auch schon im Topf. Vielen Dank an alle, die sich schon angemeldet haben. Und dann kommen wir zu den weniger schönen News. Oskar, es läuft ja finanziell bei vielen Vereinen im Rugby generell nicht allzu rund. Wir hatten die Nachricht, dass die Melbourne Rebels ja auch kurz vor dem Ende stehen. Die Brumbies übrigens auch, aber da ist ja der Unterschied, dass die Brumbies dem australischen Verband gehören und die Melbourne Rebels eine privates Projekt sind oder privat finanziert sind. Und die werden vermutlich dann aufhören zu existieren. Stattdessen kommen die Jaguares früher als erwartet in Super Rugby zurück. Was meinst du, was das für Auswirkungen für den französischen Rugby haben könnte?
Ich glaube, dass möglicherweise einfach wieder mehr hochqualitative Spieler auf den französischen Markt strömen werden. Versuchen werden, hier Verträge zu ergattern. Non-Drift-Verträge natürlich schwer zu bekommen. Aber es wird sicherlich den einen oder anderen geben, der möglicherweise eben nicht bei Teams im Pazifikraum unterkommt, dass er versucht, nach Europa zu gehen. Vielleicht aber auch nach England. Ich meine, die haben jetzt wieder mehr Geld. Die Warps sind ja wohl jetzt auch zurück. Und dann gibt es noch die saudische Kohle jetzt im englischen Rugby. Dementsprechend scheinen die ja gehältermäßig möglicherweise wieder kompetitiv zu sein. Das bleibt also abzuwarten, denn zumindest in den niedrigen französischen Ligen sieht es ja finanziell auch nicht so rosig aus. Diese Woche erst Cognac fehlen 900.000 Euro, eine ganze Stange Geld. Marc, du weißt bestimmt mehr, wie kam es dazu und was heißt das für Cognac?
Ja, ich meine, nur mal zu den Jaguares, wir sind in purer Spekulation hier. Ne? Also ich habe keine Informationen dahingehend. Das, was halt spannend wird zu sehen für mich, ist, ob Super Rugby tatsächlich ein finanzieller Sprung nach oben für den argentinischen Verband ist im Vergleich zu der Superliga Americas Rugby, SLAA heißt es in jedem Fall. Ich bin mir nicht ganz sicher, wofür die Buchstaben stehen. Aber wir hatten ja schon viele hochkarätige argentinische Spieler, die in den letzten Jahren für Vereine unterschrieben haben, wo man sie nicht ganz erwartet hätte. Ob es nur Bautista Del Gui in Perpignan war, Rodrigo Bruni zweiten Liga. Ja, und seitdem hat er sich nach oben in die erste Liga und gearbeitet. Ist auch noch bei euch, oder?
Nee, ist jetzt in Bayonne.
Bayonne. Aber es gab in jedem Fall eine ganze Menge Spieler, die auch in Italien zum Beispiel unterschrieben haben, in einer nicht mal professionellen Liga. Es wäre dann ganz spannend zu sehen, ob diese Spieler dann wieder in Argentinien bleiben oder nicht. Cognac ist, ja, kein so großer Sprung, wie man denken mag. Ihr kennt Cognac alle wahrscheinlich höchstens über den wunderbaren Schnaps. Ursprünglich war auch mal ein sehr erfolgreicher Rugby-Verein, aber das ist schon einige Jahrzehnte her. In den letzten Jahren, vor 3, 4, 5 Jahren, fusioniert mit Saint-Jean-d'Angély, ein Verein, der direkt auf der anderen Flussseite ist von Cognac, der Charente. Und diese Fusion ist nach dem Abstieg aus der National letzte Saison offiziell vorbei und gescheitert. Sie hatten ja 26 Spiele von 26 verloren. Vienne hat diese Saison eine bessere Bilanz, haben immer ein Spiel gewonnen. Aber diese Fusion hat nie wirklich funktioniert. Das muss man einfach in Fairness sagen. Diese Fusion hat nie wirklich funktioniert. Es waren zwei kleine Orte, die relativ intelligenterweise gesagt haben, zusammen sind wir ein bisschen stärker, aber eben nicht ansatzweise stark genug. Die Zwei-Stadien-Situation hat nicht funktioniert. Die Sponsoren haben sich diesen neuen Verein nicht wirklich oder weniger zugehörig gefühlt, als sie es den Einzelvereinen gegenüber getan haben. Und der Verein steht jetzt eben kurz vor dem Aus. 900.000 Euro fehlen. Wenn das Geld nicht über Spenden reinkommt, ist Ende April Licht aus.
Hat einen großen.
Ja, ist, hätten zumindest genug alkoholische Getränke im Ort, um die Schmerzen zu betäuben. Das sind vermutlich Dinge, die sollte man in einem Podcast nicht laut sagen. Aber der einzige Lichtblick, den es aktuell tatsächlich gibt, ist, dass sie vermutlich die Saison zu Ende spielen können und sie wahrscheinlich so oder so absteigen. Also der sportliche Schaden für die Rest der Liga wird wahrscheinlich relativ begrenzt bleiben. Aber natürlich eine sehr unschöne Situation, die es ja, zu beobachten gilt, inwiefern das anderen Vereinen National Du ähnlich ergehen könnte. Wir hatten darüber geredet, dass die Kosten in dieser Liga recht hoch sind. Reisekosten, Spielerkosten aufgrund des gesteigerten Niveaus, das ja gewollt ist, aber eben nicht mehr Einnahmen reingekommen sind. Und das ist aktuell noch ein kleines Rezept für, naja, finanzielle Unfälle.
Sag mir's mal so. Für dich ein typischer Fall von Vereinsfunktionäre übernehmen sich? Oder einfach Missmanagement?
Nein. Also, ich glaube schon, dass es in diesem speziellen Fall, weil das Ganze ja vor der Entstehung der National Du passiert ist, würde ich schon sagen, dass das einfach auch ein gewisses Maß ist am Glauben, dass ein großer Name auch zu großem Erfolg verpflichtet. Und Cognac hat einen großen Namen im französischen Rugby. Das ist einfach, es ist ein Traditionsverein gewesen. Und das, ja, Tradition verpflichtet, aber Tradition kann eben auch eine Bürde sein, ne? Und das sieht man in diesen Fällen. Man hat eben gedacht, man kann jetzt zusammen was reißen und einen Verein wieder groß machen. Aber das hat nicht funktioniert und man hat sich finanziell übernommen und hat jetzt die Konsequenzen zu tragen. Auf der anderen Seite ist es natürlich trotzdem so, dass die National 2 und auch die National in einem begrenzteren Rahmen, wir haben in der Folge, vor der Jubiläumsfolge darüber geredet, nicht unbedingt die besten Voraussetzungen für eine finanziell gesunde Liga bietet. Das muss man auch ganz fair sagen. Nicht, dass ich irgendjemanden in Schutz nehmen möchte, aber die National und die National 2 sind teure Ligen. Du hast hohe Kosten, 60, 70, 80.000 Euro für Reisekosten, nur bedingt höhere Zuschauereinnahmen, wobei wir ja auch bei Bourg-en-Bresse zum Beispiel gehört haben, dass die Zuschauereinnahmen gar nicht mal der relevanteste Faktor sind, aber die restlichen Einnahmen werden sich ja nicht skalieren. ich glaube, die meisten Sponsoren ist es vollkommen egal, ob du gegen, wie die Liga nur heißt, nur du bist ein Viertligist am Ende des Tages. Und ohne TV-Gelder oder ähnliches wird es sicherlich in den nächsten Jahren noch den einen oder anderen Verein geben, der finanzielle Probleme bekommt.
Was ich in dem Zusammenhang nicht verstehe, ich meine, das gibt es ja auch im Radsport oder sowas, dass es einfach so einfach Internetseiten gibt, die man sich anmelden kann, da zahlt man einen monatlichen Betrag, irgendwie 10 Euro, und dann kann man halt irgendwelche Radrennen sehen, die kein Mensch, der im Podcast ist, kennt, von denen wir noch nie gehört haben, aber die werden trotzdem deswegen übertragen, weil sich halt durch so ein Abo-Modell hält. Wieso es das im Rugby nicht gibt für dritte, vierte Liga, weil ich glaube, der Markt ist da, vor allem für 10 Euro oder 15 Euro, dann abonniert man halt trotzdem da mal rein und schaut sich halt dann 2-3 Spiele am Wochenende an. Und somit hätte man wenigstens mehr Sichtbarkeit durch eben diese Übertragung. Und da verstehe ich nicht, wieso das andere Sportarten hinbekommen. Also gerade dieses...
Gab es letztes Jahr das international. Ich habe vergessen, wie die Plattform heißt. Ist vielleicht auch gar nicht so relevant. Sie haben den Rugby Europe Super Cup und die Finalspiele der ersten Liga der Frauen und die URC tatsächlich als große Lizenz. Und sie hatten eben auch die nationalen. Und der Monatsbeitrag war wirklich in Ordnung. Also ich hatte es tatsächlich abonniert. Also das waren 5,99 im Monat.
Ach so, okay, krass.
Und ich habe auch tatsächlich nur die Spiele von Narbonne geguckt, aber ich habe mich nicht abgezockt gefühlt.
Also 5,99, das ist ja geschenkt. Das ist ja ohne das Sky-Vergleich.
Das ist 1,20 € pro Spiel gefühlt. Ne? Das geht für mich vollkommen in Ordnung. Das ist vollkommen in Ordnung, aber es hat sich finanziell mit zwei Kameras und Kommentator und allem drum und dran anscheinend nicht ganz gelohnt. Weil die anderen Serien, die sie haben auf diesem Streaming-Anbieter, das sind ja alles Ligen, wo sie das TV-Material vorproduziert bekommen.
Ja.
Und da haben sie sich vielleicht ein bisschen übernommen. Jetzt haben sie auch wieder Spiele der National, unter anderem von Bourg-en-Bresse zum Beispiel, aber mit dem Unterschied, Bourg-en-Bresse produziert das Spiel selbst. Und diese Spiele werden nur zusätzlich gegen eine Gebühr auch noch auf diesem Streaming-Anbieter produziert. Das, was ich wiederum nicht verstehe, ist zum Beispiel in der dritten Liga Fußball, also der National Fußball, dort waren die Spiele, jetzt aktuell sind sie bei DAZN, aber vorher hat es der französische Fußballverband gezeigt, auf deren, was ist das, Daily Motion. Ich wollte gerade sagen, wie heißt das schlechte YouTube? auf Daily Motion live gestreamt, alle Spiele gezeigt. Und das ist eine Sache, die ich nicht verstehe, weshalb der französische Rugbyverband dann nicht sagt. Also gut, wenn es niemand zeigen will, dann müssen wir eben dafür sorgen, dass diese Liga attraktiver wird und dann zeigen wir die Spiele. Weil die Spiele sind attraktiv. Es sind große Namen dabei, es sind fantastische Vereine dabei und es sind gute Spiele. Und TV-Produktion ist mit hohen Kosten verbunden, aber ich verstehe nicht, warum man von Verbandsseite nicht sagt, das sind unsere beiden wichtigsten Ligen. Das sind große Projekte, die wir angestoßen haben. Die bezuschussen wir jetzt mal.
Zumindest mal die National und dann vielleicht Topspiel der National 2.
Ja. Und das ist das, was ich nicht verstehe. Aber gut, um vielleicht einen ganz kleinen Bogen zu spannen, ein Problem, das es nicht nur bei den Männern gibt, auch bei den Frauen ist der Unmut auf den französischen Verband aktuell groß. Die Valkyrien aus Rouen-Caen sind ebenfalls sehr unglücklich, sind ja Tabellenführerin der zweiten Liga und ein als reiner Frauenverein finanziell natürlich ein bisschen schlechter gestellt als viele der Konkurrentinnen aus La Rochelle zum Beispiel, Brive, Perpignan. Toulon hat den Vorteil, sind zwar auch technisch gesehen reiner Frauenverein, aber haben mit La Seine und dem RCT natürlich trotzdem Vereine in der Region, die sehr unter die Arme greifen, was Rouen-Normandie-Rugby in Fairness bei den Valkyrien auch tut. Also sie stellen das Trainingsgelände durchaus mehrfach pro Woche zur Verfügung, aber nicht dauerhaft und finanzielle Unterstützung ist für Rouen auch nicht unbedingt machbar und stemmbar.
Ich meine, Rouen ja auch ziemlich hohe Reisekosten, nehme ich an. Wir sind ja immer runter in den Süden. Wahrscheinlich doppelt so hoch wie alle anderen Teams.
Ja. 60.000 bis 80.000 Euro geben sie aktuell als Kosten an, was für sie schwierig ist, weil der Punkt ist aktuell. Es war vorher auch schon so, also vor 2 Jahren sind sie auch in der Relegation an Lens gescheitert als Meisterin. Und dieses Jahr ist es ja auch so, dass es keine direkten Aufsteigerinnen gibt, weil die Liga, erste Liga bei den Frauen wird ja verkleinert auf 10 Teams. Heißt, 2 Teams steigen garantiert ab. Und dazu gibt es noch ein Relegationsspiel zwischen den Drittletzten und den Meisterinnen der zweiten Liga. Das heißt, die Valkyrien könnten nicht mal direkt aufsteigen. Das heißt, für die Sponsorensuche ist das unglaublich schwierig zu sagen, wir wissen nicht, ob wir aufsteigen können, selbst wenn sie Meisterin werden. Und ist das aktuell sehr, sehr schwierig. Und es ist, eine sehr unzufriedenstellende Situation aktuell. Für die erste Liga der Frauen natürlich auch, ne? Also muss man ja auch in Fairness sagen, aber mit der Abstock.
Weißt du, warum sie die Liga verkleinern? Weißt du, einfach um sie attraktiver zu machen, oder?
Ja, also okay. das war der Plan. Also sie verkleinern zunächst so auf 10 Teams und es gibt nicht mehr 2 Pools à 6, was dann quasi 12 Spiele, Quatsch, nicht 12 Spiele, sondern 10 Spiele plus Playoffs gewesen wären und damit hätten sie dann 18 Spiele plus Playoffs, so wie ich es verstehe. Bin mir nicht hundertprozentig sicher, weil Informationen findet man natürlich nirgendwo. Aber ja, es wird ein Pool mit 10 Teams geben und die Hoffnung ist natürlich eine etwas homogenere Liga zu haben und dass man nicht ständig diese hohen Ergebnisse sieht.
Ja, das denke ich, keine schlechte Idee, oder? Weil, ich weiß nicht, das Francais zum Beispiel ist ja jetzt kein Team, was sich wahrscheinlich in der ersten Liga halten wird, der Frauen. Der Frauen. Ja. Also bei den Herren sieht es ja anders aus, aber.
Aber, also um mal die Sportart so ein bisschen. Weil es ist ein bisschen schwer zu beurteilen, weil es ist. Rugby ist eine schwierige Struktur. Du hast die semi-professionellen Verträge über den Verband, der jetzt den einen oder anderen Vertrag, wo ja auch ein bisschen Unmut herrscht, von Top-Spielerinnen, die eigentlich in den letzten Jahren in den Six Nations gesetzt waren, auf einmal nicht verlängert und das ja riesige Auswirkungen auf die Vereine hat, die auf einmal Spielerinnen haben, die ihren Lebensunterhalt anders bestreiten müssen. Und das ist dann nun mal eine andere Struktur. Wenn man es aber vergleicht zum Beispiel mit der ersten Frauenfußball-Bundesliga in Deutschland, ist das Argument ja zu sagen, für eine Vergrößerung: wir haben aktuell keine homogene Liga. Das heißt, du hast ohnehin die Top-Gruppe, die wegrennt. Du hast eine Mittelgruppe, die keine Chance hat, zur Top-Gruppe aufzuschließen, aber auch
Hinterherrennt.
Ja, aber auch einen Riesenabstand zum Abstiegskampf hat. Und du hast 3 Teams, die immer komplett im Abstiegskampf sind. Und das sind immer die Aufsteigerinnen. Außer es ist mal die Turbine Potsdam. Aber wenn du jetzt sagen würdest, du stockst die Liga auf, natürlich wird die Liga dadurch nicht homogener, aber du gibst den Teams im Tabellenkeller einfach viel mehr Chance, in der Liga zu bleiben, ein bisschen mehr Planungssicherheit, um einen Kader zu entwickeln, um Sponsoren an Land zu ziehen, um ein Publikumsinteresse aufzubauen. Und das ist eben so der Punkt, dass du sagen kannst, also der Riesenvorteil ist halt, dass natürlich wird die Liga insgesamt nicht spannender dadurch, aber die einzelnen Ligasegmente werden dadurch spannender. Und das kann ich mir im Rugby durchaus auch vorstellen. Es ist natürlich ohnehin problematisch, dass du mit den Nationalspielerinnen, das hatten wir in den letzten Jahren auch, dass die 7er Nationalspielerinnen dann zum Beispiel von den Spartiats aus, oh Gott, vor Ort von Paris, ich hab's vergessen. Es tut mir leid.
Chelen? Vitry?
Nee.
Massi?
Jein, also es ist eine Spielgemeinschaft mit Massy, aber der Stammverein ist nicht Massy, sondern, keine Ahnung, ich guck mal nebenbei, aber der Punkt war eben, dass dass diese Spielerinnen ja teilweise die halbe Saison nicht da waren und dann irgendwie nur für 2 Spiele während der Playoffs zurückgekommen sind, weil sie sonst alle bei mit der 7er-Nation waren oder wie auch immer. Das war ja immer sehr, sehr, sehr schwierig irgendwie einzuschätzen, wer ist da, wer ist nicht da. Und das hat das ja teilweise schon sehr, ja, kaputt gemacht, wenn dann ein Verein wie Bobigny irgendwie auf die letzten 2 Meter nochmal die ganze Nationalspielerin zurückgekriegt hat, die dann irgendwie den Klassenerhalt irgendwie dann doch nochmal auf den letzten Metern geschafft haben, aber das war dann ja immer so ein bisschen schwierig.
Bisschen Wettbewerbsverzerrung.
Ja, von daher ist es immer so eine Sache. Chili Mazarin ist der Ort. Haben alle sicherlich
von gehört.
Kennt man. ja. Naja. Das sicherlich eigentlich auch ein Thema für die ganze Folge, aber.
Ja, vielleicht an der Stelle nochmal, wenn einer unter euch sich vielleicht Deutsch spricht und in Frankreich mal Frauenrugby gespielt hat oder sich sonst mit Frauenrugby gut auskennt, dann schreibt uns gerne E-Mail, denn ja, wir würden gerne drüber reden, das ist sicherlich ein interessantes Thema, weil wie Marc ja schon gesagt hat, das in den französischen Medien kaum eine Rolle spielt, muss man ganz ehrlich sagen, also bei der Midi Olympique erfahrt ihr genauso viel wie bei uns, praktisch gar nichts. Dementsprechend, wenn es da eine Zuhörerin oder auch einen Zuhörer gibt und alles, was dazwischen ist, der sich damit auskennt oder die, dann schreibt uns gerne und ja, wir freuen uns.
Ich muss auch an dieser Stelle sagen, dass es ja, ich habe letzten Sommer ja eine ganze Menge rumgefragt und immer nur die Antwort bekommen, schönes Thema, würden wir gerne machen, aber wir haben keine Ahnung von französischem Rugby. Ich sage, ja, sicherlich ein Faktor, wir auch nicht in dem Bereich so unbedingt, aber es gibt ja Parallelen. Also man kann auch genauso gut, wenn ihr keine Ahnung von französischem Frauenrugby habt, aber Einblicke in die Volleyballstruktur in Deutschland, auch das ist super spannend, diese Vergleiche zu ziehen. Ich finde es nur mega komisch, wenn wir hier 2 Typen haben, die rumsitzen und oder 2 Männer haben, die schon sich hier umfassend über Frauenrugby auslassen. Finde ich immer so ein bisschen schwierig. Ich hätte gerne noch eine weibliche Stimme dazu. Expertise ist wichtig, aber es muss nicht zwangsläufig Rugby-Expertise sein. Wäre jetzt meine persönliche Einschränkung. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber
Gehe ich mit.
Das wäre, wenn ihr stattdessen Einblicke habt in professionellen Feldhockey oder was auch immer und Bock habt, über das Thema zu reden, schreibt uns trotzdem gerne. Wir finden, es gibt immer Parallelen. Sport ist kein Vakuum. Von daher
schreibt uns.
Ja. Auch generell natürlich, wenn ihr Fragen oder Feedback habt, unter info@bleublancrugby.de oder auf Instagram. Und da ist natürlich auch die E-Mail-Adresse nochmal hinterlegt, wenn ihr möchtet. Kommen wir vielleicht aber zu unseren Top- und Flop-Kartons. Manche mal mehr, mal weniger, das eine oder andere. Mit spannenden Auswirkungen im Abstiegskampf tatsächlich, wo wir so langsam die eine oder andere Entwicklung klarer sehen, die auch schon absehbar war. Aber kommen wir mal zum ersten Spiel. Montpellier-Bayonne 28-23 mit Defensivbonus für die Basken. Schon ein wichtiger Sieg für Montpellier.
Befreiungsschlag würde man im Fußball. Nee, 6-Punkte-Spiel sagt man doch im Fußball, oder?
Ja.
Typisches 6-Punkte-Spiel.
Es kommt wirklich gut hin. Hatten ja unter der Woche den Wechsel vollzogen, den Spielertausch vollzogen. Paolo Garbisi, der zu Toulon wechselt, und stattdessen haben sie einen Taufe für Noah geholt.
Richtig.
Frag mich aber bitte nicht welchen. Es gibt davon jetzt
den Hakler. Den Hakler.
Ist das Sebastian, glaube ich?
Nee, Sebastian müsste ein linker Prop sein, der in Lyon spielt.
Glaube ich. Oder war das, meine ich Christopher Toulofour? Ich glaube,
Glaube ich auch, ja, ja.
Ja, Christopher Toulofour, Entschuldigung für die falsche Information.
Fake News.
Ja. Paolo Garbisi hat sich vor dem Italienspiel, beziehungsweise vor dem Frankreich-Italien-Spiel ja sehr unglücklich geäußert. Wäre wohl sehr, sehr, sehr gerne in Montpellier geblieben.
Wenn wir aber schon bei Garbisi sind, Frankreich-Italien, hast du das Spiel gesehen? Fällt dir was dazu ein?
Mir fallen die ganze Menge Dinge dazu ein.
Dann bitte, wir haben noch ungefähr 40 Minuten zu füllen, eine halbe Stunde.
Ja, ich meine, jetzt...
Ich hatte nur heute gelesen, Frankreich ist da eine Schiedsrichterentscheidung und ein Goalpost davon entfernt, 3 Niederlagen einzufahren bei den Six Nations.
Ja, es ist natürlich technisch gesehen korrekt. Auf der anderen Seite ist es natürlich ein bisschen sehr vereinfacht, weil die erste Halbzeit von Frankreich war ineffizient, aber jetzt nicht insgesamt schlecht. Sie hatten ihre Chancen, sie waren fast die ganze erste Hälfte in der italienischen 22. Sie hatten die Munition, sie waren nur sehr, sehr ineffizient. Und ob das, da wird jetzt ein riesen Thema draus gemacht. Ich glaube, man muss wahrscheinlich dem neuen Trainerstab, der ja nun mal sehr neu ist, vielleicht auch mehr Zeit geben als 3 Spiele, um ein neues System zu etablieren. Aber
sorry, dass ich unterbreche, Marc. Apropos Trainerstab, was ich auch interessant fand, Loro Sampere und Gonzalo Quesada, ja noch zusammen im Trainerstab in Paris gewesen, jetzt gegeneinander auf dem Feld. Und was ich interessant fand, wie Italien die Gassen gespielt hat, viel, viel Mann-Gassen. Ich sag mal so, das kommt nicht von irgendwoher, dass wahrscheinlich Gonzalo ausgerechnet dieses Gassensystem gewählt hat, was ja dann doch relativ schwer zu verteidigen ist. Ja. Also es war schon lustig, sowas zu sehen, weil Laurence Perret natürlich auch ein ausgemachter Gassenexperte ist. Und dass man dann eigentlich mit einer 4-Mann-Gasse irgendwie an der 50 angreift, fand ich schon interessant und muss da ein bisschen schmunzeln. Aber bitte, ich habe dich unterbrochen.
Ja, alles gut, das ist deutlich spannender als alles, was ich zu sagen habe. es war Licht und Schatten. Die zweite Halbzeit war eine Vollkatastrophe, da braucht man jetzt nicht groß drüber reden. Das war ein Mau-Mau, ne? Wenn es ein Kartenspiel gewesen wäre, wäre es Mau-Mau gewesen.
Für dich denn eine rote Karte, wenn wir schon bei Karten sind? Eine berechtigte rote Karte? Weil was ich mich gefragt habe, ich denke, wir kommen dazu auch noch, was war jetzt der Unterschied zwischen dem Gesichts- oder Kopfkontakt zwischen Donti und dem von Krämer, der ja eine gelbe Karte bekommen hat, auch für einen Kopf gegen Kopf. Also ja, deswegen war für dich eine richtige Entscheidung gewesen.
Also ich muss für meinen Teil sagen, fünf Wochen wurde er gesperrt, glaube ich jetzt.
Ja.
Ich muss ganz offen sagen, auch in der Wiederholung habe ich den Kopfkontakt überhaupt nicht gesehen. Er war wahrscheinlich da, meine Schiedsrichter haben sicherlich die richtige Entscheidung, aber ich habe ihn ehrlich gesagt, für mich war...
Der Schiedsrichter hat ja im Rugby sowieso generell immer recht. Also das war
es bringt ja auch nichts darüber zu diskutieren, ob er jetzt... Der Schiedsrichter hat das entschieden und so ist es halt, ne? Aber ich fand es schon sehr hart, weil der Rap war da, er hat ihn zu Boden gebracht, meine ich zumindest, aber der Rap war da, die Schulter war da, wo sie sein sollte eigentlich. Ich fand nicht, dass es ein schlechtes Tackle war live.
Das war unglücklich, ne?
Ja, es war unglücklich. Für mich war es jetzt nicht viel gegeben, was er anders hätte machen können.
Ja, natürlich hätte er auch an die Knöchel springen können, ne? Das geht natürlich auch.
Ja, aber das ist ja dann wahrscheinlich eine Traineranweisung gewesen. Also meiner Erfahrung nach ist das, wenn die Spieler so hoch tackeln, ist das meiner Erfahrung nach eine Anweisung vom Trainerstab gewesen. Weil die meisten Spieler wollen niedriger tackeln. Meiner Erfahrung nach. Ich weiß nicht, ob das bei euch anders ist. Das ist das, was ich in der Bonne immer mitgekriegt habe, dass die Spieler eigentlich von sich aus sehr gerne tief tackeln, weil es, kriegst den Spieler sicher runter, aber wenn du weißt, du spielst gegen Offload starkes Team, dann kriegst du vom Trainerstab die Anweisung hoch tackeln und...
Vor allen Dingen, wenn man gesehen hat, wie die Italiener in der zweiten Halbzeit gespielt haben, gar nicht so dumm, da mal zu versuchen, die Offloads zu unterbinden und ein bisschen höher möglicherweise zu tackeln und dann vielleicht einen Meter im Kontakt zu verlieren. Aber dafür sicher zu gehen, dass der Ball tot ist und sozusagen nicht immer weiter am Leben gehalten werden kann. Aber ja, die Kapazitäten hat Italien auf jeden Fall.
Und wenn ich weiß, dass ich die nächsten Wochen mit Sean Edwards verbringen muss, dann hätte ich auch alles daran gesetzt, mich an seine Anweisungen zu halten. Von daher mache ich ihm da jetzt, kann ich ihm gar nicht so den großen Vorwurf machen.
Ja, also für dich einfach Pech.
Pech, ich meine, die Anweisung ist halt, das ist das, aber das, was mich so ein bisschen stört, weil die Anweisung ist ja meines Wissens nach mal gewesen, sobald Kopfkontakt rot.
Ja.
Und dann haben sie es ja kontinuierlich abgeschwächt.
Ja, weil sie einfach, ich glaube, das ist so meine Auffassung, weil ich glaube, wer Rugby spielt, das ist halt so ein Restrisiko bleibt halt immer. Und ja, nicht jeder Kopfkontakt ist halt, passiert mit Absicht. Und das hat man ja auch gesehen, jetzt im ersten Öffnungsspiel der Six Nations von Frankreich hat man aber auch schon im Weltmeisterschaftsfinale gesehen. Das war eine rote Karte für Sia Kulisi, glaube ich.
Ja.
Aber er hat sie halt nicht gegeben, weil er wollte das Spiel halt nicht entscheiden praktisch halt, ne? Und ich glaube, da muss halt World Rugby sich bemühen, eine Linie zu finden. Weil ich würde meine Hand dafür ins Feuer legen, dass Donti da nicht seinen Kopf gegen den Gegenspieler rammen wollte, sondern ich meine, es gab halt einen Schock, Schulter gegen Brust, und dann geht halt der Kopf ein bisschen nach vorne von beiden Spielern wegen des Aufpralls und die berühren sich halt, aber auch nicht dramatisch. Ne? Also, ja. Also wie gesagt, ich bin da gespannt, weil wie du schon richtig sagst, das ist natürlich, denke ich, auch für Zuschauer, die das Spiel das erste Mal sehen, frage ich dann auch, ja gut, das ist halt ein Unfall und Unfälle werden die mit Rot bestraft. Ne? Das ist natürlich immer halt, lässt Kontroverse entstehen.
Ja, also ich denke nicht immer, dass Absicht der relevante Faktor sein sollte, aber ich sag mal, im Vergleich zu anderen gelben Karten, und ja, wir kommen nicht nur heute, sondern immer mal wieder dazu, im Vergleich zu gelben Karten, die gegeben wurden, hätte ich gesagt, ist das eigentlich fast nicht mal eine Karte.
Ja.
Also ich, nach der Anweisung, jeder Kopfkontakt rot, ist es eine rote Karte und dagegen kann man dann auch nichts sagen. Aber dadurch, dass es so inkonsequent gepfiffen wird, ist es eine irritierende rote Karte. Verglichen zu dem, was sonst gelb ist.
Ich meine, Clermont haben wir auch eine rote Karte gesehen. Ja. Ich weiß nicht, in Top Couture, was gab es noch für rote Karten? Ich bin gerade am überlegen. Ich glaube, das war's, oder?
Ich glaube, das war die einzige vom Wochenende.
Ja. Aber ich meine, bei uns gab es auch eine rote Karte, einen Brief. Nicht für mich, aber für den Gegenspieler. Aber ich denke, wir kommen nachher nochmal dazu. Aber naja.
Ja, in jedem Fall wichtiger Sieg für Montpellier, 28-23. Das war wichtig unter anderem, nicht nur, weil sie auf dem Relegationsplatz sind, sondern auch, weil Perpignan mit Bonuspunkt gewonnen hat. Gegen La Rochelle 27-15, eine sehr solide erste Halbzeit von Perpignan, die nach 30 Minuten schon drei Versuche hatten. Wenn ich es richtig im Kopf habe, die haben haushoch geführt sehr früh. Und La Rochelle hat nicht schlecht reagiert, sie haben eigentlich gar nicht reagiert. Das war wenig.
Naja, sie haben schon reagiert, sie haben ja diese Woche 10 wichtige Spieler verlängert. Mit langen Verträgen, 4 bis 3 Jahre, das war so, das hat man gesehen und es gab auch eine lustige Pressekonferenz vom Trainer, das heißt lustig, die ist aber glaube ich schon 2 Wochen her, wo gesagt wurde, ja, die Spieler reden mehr über die Immobilienpreise, als dass sie über Spiel nachdenken. Vor allem musste ich auch schmunzeln.
Ich muss sagen, ich war lange jemand, der irgendwie gesagt hat, naja, müssen wir jetzt nicht groß drüber reden. Sie haben in diesem Jahr in der Hinrunde einen Punkt weniger geholt als letztes Jahr in der Hinrunde. Sie sind nicht so dramatisch abgefallen, aber so langsam, sie sind Neunter, ne? Sind auf Clermont, Toulon sind es nicht viele Punkte Rückstand, aber es sind mittlerweile schon 5 Punkte Rückstand auf Pau. Und als amtierender Europameister, und da möchte ich jetzt nicht despektierlich klingen, solltest du nicht 5 Punkte hinter Po stehen. Nach der Mitte der Saison. Aber das ist vielleicht auch eine sehr persönliche Einschätzung. Da wäre schon noch Luft nach oben.
Wie gesagt, ich glaube, sie machen noch die Top 6, da lege ich mich fast fest.
Ja, also, es wäre von auszugehen, aber so langsam müsste meiner Ansicht nach schon ein bisschen mehr kommen. Ich freue mich für Perpignan. Das macht den Abstiegskampf spannender und
was man auch sagen muss, natürlich auch zu Hause schwer zu schlagen, aber bei allem Respekt vor Perpignan.
Kommt auch, also die Euphorie ist wieder ein bisschen da bei den Katalanen. Das Spiel gegen La Rochelle war eine Woche im Vornherein ausverkauft. Das Spiel gegen Toulouse in 10 Tagen ist jetzt schon ausverkauft. Man wird mit mindestens vier vollen Reisebussen nach Oyonnax fahren zu einem sehr entscheidenden Spiel oder potenziell schon sehr entscheidenden Spiel. Die Euphorie in Perpignan bei den Katalanen.
6-Punkte-Spiel. Typisches 6-Punkte-Spiel, Perpignan-Oyonnax. Beziehungsweise 8-Punkte-Spiel.
Also wenn sie das gewinnen, sind sie zumindest sehr sicher nicht auf dem Abstiegsplatz am Ende der Saison. Ja. Relegationsplatz, anderes Thema, aber es wird definitiv nicht der direkte Abstieg. Jetzt schon eigentlich recht sicher, aber dann entschieden.
Ja.
Tja. Machen wir mal weiter. Gastre Bordeaux. 41-12, muss man eigentlich nicht groß drüber reden. Ich habe heute zur Feier des Tages mein Bordeaux-Trikot angezogen.
Das habe ich gar nicht gesehen, weil das Mikrofon ist. Ja. Jetzt sieht man es in seiner schönen Pracht. Aber schon ein bisschen älter, oder?
Ja, ist ein paar Jahre älter. Das war. Wann waren das?
Canterbury noch als Sponsor für diejenigen, die zuhören. ZuhörerInnen.
Das war das letzte Mal, als die Halbfinalspiele in Bordeaux waren. Da war ich das letzte Mal in Bordeaux. Schon ein bisschen her. Ich glaube, das könnte sogar noch vor 2020 gewesen sein.
Ja, okay.
Könnte 2019 oder so gewesen sein.
Vor Corona auf jeden Fall.
Ja, also es war schon ein paar Jahre her. Da haben wir dann haben wir alles abgeklappert von Biarritz, Bordeaux, Bayonne, Bordeaux, La Rochelle, große Atlantikküste, Küstentour. Naja, ganz schön war.
Gibt Schlimmeres.
Es gibt Schlimmeres. Po waren wir auch vorher noch, also wir sind aus Narbonne nach Po, dann Biarritz, Bayonne und Bordeaux und dann nach La Rochelle und wieder zurück nach Berlin.
Was ich an der Stelle auch jetzt hier erwähnen muss, das Schöne ist ja auch an Auswärtsfahrten, dass man mal neue Städte kennenlernt. Und Po, für mich irgendwie auch, muss ich ganz ehrlich sagen, so eine Stadt, die ist unterschätzt. Also Po, muss man ganz ehrlich sagen, in Deutschland, ich weiß nicht, wie viele Menschen Po kennen. Aber ich war dann auch da und am Tag vor dem Spiel habe ich dann auch so einen Spaziergang gewagt durch die Stadt. Ist nicht besonders groß, meiner Erfahrung nach. Und es gibt wirklich ein wundervolles Schloss. Und man hat diesen Ausblick auf die Berge, auch während des Rugby-Spielens. Ich meine, man spielt Rugby, man konzentriert sich nicht auf die Berge. Aber nach dem Abpfiff steht man schon mal da und denkt sich, also gibt bestimmt schlimmere Stadien, in denen man spielen könnte. Also, hat mir gut gefallen, die Stadt.
Ja, also Po ist tatsächlich ein ganz großer Tipp, eine sehr treppenlastige Stadt.
Ja.
Muss man auch in Fairness sagen. Aber schöner als Wuppertal.
Ich war noch nie in Wuppertal. Schöner als Kassel? Schöner als Kassel?
Ich war wiederum nie in Kassel.
Okay.
Ist nicht schwierig, schön als Wuppertal oder Kassel zu sein. Aber es ist tatsächlich eine sehr schöne Stadt. Tour de France fährt auch fast jedes Jahr durch.
Stimmt, ja.
Sehr schönes Schloss, wie Osra richtig gesagt hat. Sehr groß auch, mit riesigem Park. Gefühlt riesig in jedem Fall. Eine sehr schöne Altstadt.
Tolles Hotel, tolles Buffet.
Und Schokoladen- und Gastrostadt, muss man auch im Fairness sagen. Generell diese
Ecke. Das habe ich natürlich ausgelassen.
Ja, ist durchaus bekannt. Also es gibt einen sehr, sehr berühmten Hähncheneintopf, der nur in La Rochelle, nur in Po gemacht wird. Coq à la Philippe heißt es, glaube ich. Kann ich durchaus empfehlen. Po hat eine sehr hohe Dichte an Sterne-Restaurants, die sehr schwinglich sind, auch. Kann ich sehr, sehr empfehlen. Also es war sicherlich ein Ausflug, der trotz 20.000 Schritten mein Körpergewicht um 3 Kilo nach oben gebracht hat.
Und was auch schön an Po ist, ist die Hymne. Muss man auch ehrlich sagen. Also die ist so wirklich... Die hat was.
Die Hymne von Bayonne natürlich auch bei uns aus gewissen musikalischen Gründen bekannt und natürlich die auch in Frankreich eine gewisse Popularität, die Ornyada sehr in Schatten stellt, aber die Ornyada ist schon eine sehr schöne Hymne. Muss man schon sagen. Aber, da komme ich auf den Punkt, sie besingen ihre Bergspitze. Das Einzige, was sie in dieser Hymne sagen, ist, unsere Bergspitze ist immer vorne drauf. Ist immer auf unserem Trikot. Immer im Blickwinkel. Und wo ist es auf dem Trikot? Nicht vorne drauf. Seit Jahren nicht. Und es ist auch der Grund, weshalb sich die Trikots in Po seit Jahren nicht verkaufen. Aber gut. Ist halt so ein bisschen surreal, ne? Weil sie haben halt, du fährst aus dieser schönen Stadt raus Und dann hast du den großen Supermarkt und dann links von diesem Supermarkt fangen halt die Trainingsplätze an. Hinter den Trainingsplätzen hast du dann dieses neue Stadion, das sie für den Fußballverein gebaut haben. Klein, ne? Also es sind zwar kleine Tribünen, aber trotzdem. Und dahinter dann das Amo. Und dahinter gefühlt schon in den Bergen versteckt, wie so eine Bond-Bösewicht-Zentrale, eben das Hauptquartier von Total. Ist schon ein kleines bisschen wild. Aber es gibt für den Spieltag gibt es kostenlose Busse, um dahin zu kommen. Auch ganz schönes.
Also, ja, ich überlege, ich meine, wir haben ein Po verloren, aber das war schon cool, das Stadion. Auch der Rasen war guter Rasen. Kein Kunstrasen, guter Rasen.
wir sind ein bisschen abgeschweift, aber ich glaube, über Castres-Bordeaux mussten wir nicht groß drüber reden, 41-12.
Na, man könnte natürlich sagen, dass Castres wieder in die Erfolgsspur gekommen ist. Jetzt 3 Siege, wieder in Folge, schon auf dem 3. Platz, nachdem er schon gemunkelt wurde. Nach 5 Niederlagen oder so.
Gott. Leonardo Carava hat tatsächlich nochmal für ein Jahr verlängert. Dann wird er, ist er dann, wenn er seine Karriere beendet, knapp 50. Wenn es so weitergeht. aber ja, meine, für Castres, meine, wir haben es ja auch gesagt in diesem Podcast, es wäre sehr, sehr früh und viel zu verfrüht, über eine Trainerentscheidung oder eine Trainerdiskussion da aufzumachen. Sie haben einen fantastischen Kader, der im Gegensatz zu vielen anderen aktuell auch nicht wirklich angetastet wurde von den Six Nations. Daher für mich einfach ein ziemlich logischer Sieg und vielleicht auch einfach der richtige Zeitpunkt dieses Six Nations jetzt gekommen, um einfach diese Erfolgsspur zu rutschen.
Ja, was ich auch, ich meine, wir haben über Po ja gerade geredet, auch der Sieg in Po war schon beeindruckend, 44 Punkte auswärts zu legen, es ist schon, das war jetzt die Woche davor, ist schon beeindruckend und ich meine, die haben einen sehr starken Kader mit All Blacks, mit dem Abraham Papali, der unglaublich spielt aktuell, super in Form ist, was mich freut, auch ganz persönlich und ja, ich hatte sie als mein Überraschungsteam, glaube ich, am Anfang der Saison und bis jetzt sollte ich auch nicht so arg daneben liegen. Mal gucken, was noch kommt.
Man wünscht, es ist ein Verein, bei dem es schwerfällt, nicht das Beste zu wünschen. Lyon sieht vielleicht schon ein kleines bisschen anders aus, abhängig von euren persönlichen Gefühlen. 43-26 im Derby gegen Oyonnax.
Muss man wahrscheinlich. Ist das ein Derby?
Technisch gesehen.
Okay.
Technisch gesehen. Aber ich glaube, beide Vereine haben nicht genug Fans, um eine Rivalität aufkommen zu lassen. Wobei ich es Oyonnax verzeihen kann, weil da wohnen ja nur 20 Leute. Ne? Und die Hälfte davon sind Schweizer. Das ist dann. Da kann ich es verzeihen. Ne? Man muss sagen, das Stadion war schon nicht leer für Lyon-Verhältnisse.
Stimmt, ja.
Aber es ist, ja, technisch gesehen Derby, aber eben halt ein sehr einseitiges Derby. Po 17-9 gegen Toulon gewonnen, vielleicht schon das etwas spannendere Spiel. Sebastian Picoroni nach dem Spiel heute tatsächlich seinen Vertrag um 2-3 Jahre nochmal verlängert. Der ganze Trainerstab. Ein knapper Sieg, der Toulon sehr, sehr ärgert. Für Toulon, auch so ein Verein, für den es langsam ein bisschen nach dem guten Saisonstart sehr ins Wanken gekommen, finde ich.
Naja, 37 Punkte, da ist man 3 Punkte hinter den Top 6. Noch realistisch.
Ja, ich glaube nicht mal, dass es wirklich sportliche Gründe sind, die diesen Eindruck aufkommen lassen. Es ist einfach dieses, dass man aus Toulon seit Wochen und Monaten nur negative Nachrichten hört. Wie unzufrieden die Fans sind. Wie unzufrieden alle Fans sind. Wie unzufrieden die Fans sind, die Parolen ans Trainingszentrum sprühen. Wie unzufrieden die Fans sind, die das Privatauto des Präsidenten aufspüren und mit Beschwerdestickern vollkleben.
Wir können glücklich sein, dass noch keine Tennisbälle geworfen wurden.
Ist nur eine Frage der Zeit, glaube ich. Wobei ich schon eigentlich tendenziell auf so ein kleines ferngesteuertes Auto hoffen würde. Aber
gut, solange sie keine, wie nennt man das hier, so Zielscheiben oder so mit Köpfen hochhalten, ist alles halb so schlimm.
Keine Fadenkreuze.
Fadenkreuze.
Ich glaube, das funktioniert im französischen Rugby auch nicht, weil die Hälfte der Leute vorm Fernsehen nicht weiß, wer diese Leute sind. Wahrscheinlich ein bisschen schwieriger. Kleine fahrende Autos. Kennen wir auch aus Paris. Dort gab es ja komischerweise das Paris-Derby, Racing gegen Stade Français. Spiel, das normalerweise für die Fandays aufgehoben wird. Aber nichtsdestotrotz, Paris-Derby, das erste Mal seit 6 Spielen, glaube ich, dass Stade Français dieses Derby gewinnen konnte.
Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qu'il passe? Mais qu'est-ce qu'il passe?
Schon eine Weile her tatsächlich, ja, dass sie das Derby gewonnen haben. Und
was ein Derby.
Ja, es war, habt sicherlich mittlerweile den Clip von Doug Walker gesehen, der aus seinem eigenen Mahlfeld diesen 100-Meter-Versuch legt. Naja, eigentlich 105, wenn man die 5 Meter bedenkt, die er ins Mahlfeld zurückgerannt ist. Jetzt kann man natürlich über Fair Play reden, den Chipkick direkt hinter den am Boden liegenden verletzten Spieler zu setzen.
Ich würde fast behaupten, das hat er nicht mit Absicht gemacht.
Ich weiß es nicht. Ich möchte dieses Fass ehrlich gesagt auch nicht aufmachen. Aber spektakulärer Versuch. Den ersten Versuch von Paris, von Stade Français, hat er ja auch herausragend vorbereitet. Insgesamt eine 10 von 10 Performance, würde ich sagen.
3 Sterne.
Und bei Racing merkt man aber schon, dass einige wichtige Namen fehlen. Und hätte nicht gedacht, dass dieser wichtige Name Nolan Le Garec ist.
Ja, Max Preng irgendwie auf der, ist ja eigentlich ein 15er. Ja. Praktisch auf der 9 durchgespielt. Ja, was, also, ich würde mir erst da keinen Vorwurf machen. Ich meine, muss ganz klar sagen, er spielt auf einer Position, die er vielleicht mal in der Jugend gespielt hat. Und ja, dann im Derby, die dann spielen zu müssen. Was ich mir auch gefragt habe, was eigentlich mit James Hall los ist. Der 9er, der von Stade Français nach Racing gewechselt ist. Die Saison irgendwie sehr selten erst gesehen, ob der verletzt ist oder sowas. Wäre ja eigentlich auch eine Option gewesen, ne?
Ja, frage ich mich. Also ich generell einige Sachen. Spielt
er noch bei? Ja, er hat nur 4 Spiele gemacht. Also nur 52 Minuten gespielt dieses Jahr für Racing. Und letztes Jahr für Stade Français ja, über 700 gespielt. Ja. Hat über 24 Spiele gemacht. Das ist also, dann ist er halt, ne, hat seine Wohnung praktisch behalten, fährt jetzt mal 5 Minuten weiter. Aus dem 16. war kurz rüber in Vorort. Eigentlich alles richtig gemacht, aber spielt halt irgendwie nicht mehr. Hat mich schon gewundert.
Also es war generell von Racing eine sehr durchgewürfelte Formation, muss man sagen. Also da waren einige Spieler, die nicht ganz auf ihren üblichen Posten gespielt haben. Natürlich fehlt mit den Six Nations der ein oder andere Spieler, aber auch nicht so viele eigentlich. 2 haben sie, glaube ich, abgestellt.
Gelficou, Le Garec und dann auch nochmal den Prop, der verletzt ist. Lacaya, glaube ich.
Lacaya, ja.
Lacaya, genau. Ja. Aber er ist ja also verletzt, glaube ich.
Aber eigentlich müssten das Ausfälle sein, die einen Verein wie Racing mit Titelambitionen kompensieren können müsste. Hätte ich jetzt gesagt. Aber offensichtlich nicht. Ja, erstmal herzlichen Glückwunsch nach Paris. Ist, glaube ich, ganz gut für diese Rivalität, dass sie auch mal gewinnen dürfen. Ist, glaube ich, ganz schön. Und Stade Français damit auf den Punkt gleich mit Toulouse auf dem 2. Platz. Da ist wieder viel, viel Spannung drin. Und apropos Toulouse, die können Abgänge und nicht anwesende Spieler kompensieren. 13 Spieler, die nach 2000 geboren wurden, standen auf dem Feld gegen Clermont. Für mich, der, naja, nicht knapp vor 2000 geboren wurde, eine sehr schockierende Statistik. Naja, ein sehr junger Kader, der da hingeschickt wurde. Das Spiel natürlich ein bisschen überschattet. Ich weiß nicht, ob du die Bilder gesehen hast von dem komplett abgebrannten Trainingszentrum von Clermont. Das ja auch, zumindest in weiten Teilen, auch im Stadion selbst drin ist. War ja nicht ganz klar, ob das Spiel überhaupt stattfinden kann.
Er ist ja nicht das Training, sozusagen, sag ich mal, das, sagt man ja, Gym gewesen. Und das ist ja, Clermont hat ja auch einen Ringraum praktisch, so einen Kontaktraum. Das ist ja eine unglaubliche Installation, die sie da haben für, weiß ich wie viele Millionen Euro. Also wirklich super, super, super Trainingseinrichtungen. Ja, alle abgebrannt. Ja. Schöne Scheiße. Kann man in dem Fall wirklich so sagen.
Könnt ihr auch gerne auf Twitter mal die Bilder angucken. Schutt und Asche wirklich nur noch. Schon sehr, sehr, sehr bitter. Muss man auch schauen, wie es da trainingstechnisch weitergeht. Für die Spieler sicherlich nicht der einfachste Tag. Am Ende 33-37 verloren. Eine sehr punktereiche zweite Hälfte. Der Halbzeitstand war gar nicht mal so hoch. Aber ja, in der zweiten Halbzeit dann alle Flutgatter geöffnet und da ging es dann richtig los. Toulouse, die das Spiel auch gar nicht so knapp gewonnen haben. Muss man sagen, Clermont, die sich am Ende nochmal rangekämpft haben auf dieses 33-37, aber da wäre auch noch Luft nach oben gewesen für Toulouse.
Komischerweise. Ja, sicherlich. Wobei man natürlich auch fairerweise sagen muss, dass Clermont eine frühe rote Karte bekommen hat. Ja. Auch wieder so eine rote Karte, wo ich mir manchmal denke, muss das eine rote Karte sein? Ist das nicht vielleicht auch einfach Pech? Also das ist immer so, wo ich mir denke, kein Spieler der Welt macht das mit Absicht. Da bin ich mir wirklich sicher, kein Spieler der Welt geht mit der Intention ins Spielfeld, ja, ich möchte mir jetzt meinen Gegenspieler verletzen. Sondern er klingt halt einen Ruck aus und trifft leider das Knie, was ich weiß nicht, welche Verletzung es der Gegenspieler hat, aber sozusagen der Prop möchte einen Ruck klären, trifft das Knie, der Gegenspieler ist verletzt und kriegt halt der rechte Prop eine rote Karte. Und da bin ich wieder an dem Punkt, wo ich mir denke, kann das nicht einfach ein Penalty sein, ja, für gefährliches Spiel, muss das eine rote Karte sein? Weil am Cleanout der erstmal, glaube ich, nichts falsch dran war. Also er klärt halt tief aus und ja. Ich weiß nicht, wie hast du es eingeschätzt? Ich fand es sehr hart.
Ja und jein, ne? Es ist aber eine Sache, die von da darauf haben sie relativ konstant gepfiffen diese Saison. Okay. Das war eine Sache, die sie am Anfang des Jahres gesagt haben, oder Anfang der Saison vielmehr, darauf wollen wir achten, auf die Knie, dass um die Bänderrisse und Kreuzbandrisse ein bisschen zu minimieren, achten wir da sehr darauf, dass nicht auf die Knie gegangen wird. Und das haben sie vom ersten Spieltag an, haben sie dafür rote Karten gegeben. Okay. Und daher ist es vielleicht eine harte rote Karte, darüber kann man, oder der Meinung wäre ich jetzt, oder ich würde dir nicht widersprechen, dass es eine sehr harte rote Karte ist, aber die haben sie konstant diese Saison gegeben. Von daher finde ich das insgesamt in Ordnung, weil wenigstens wüssten die Spieler theoretisch, was Sache ist.
Ja, ja. Ne, was Ding ist halt nur, wenn man halt, du hast halt einen Gegenspieler in deiner Zone und du klärst halt das Ruck aus. Da achtest du jetzt nicht, ist der Gegenspieler, steht da super hoch da. Ich meine, wenn der Gegenspieler tiefer gekommen, hätte er dann möglicherweise die Schulter getroffen. Aber wenn halt der Spieler auf dem, sag ich mal, da gerade wie eine Kerze steht und man kommt halt tief, dann trifft man zwangsläufig das Knie in den meisten Fällen halt, ne? Und das muss jetzt, wo du sagst, dass es konsequent gepfiffen wurde, muss man ganz klar sagen, gut, das ist eine konsequente Entscheidung und dahingehend auch logisch. Aber es ist halt immer super hart zu sagen, ne? Also weil, ja. Wann ich das Knie treffe, wann ist es eine rote Karte, muss ich verletzt sein, um eine rote Karte zu haben. Also kann ich mich also da gerade hinstellen, warten, dass mich jemand im Knie tackelt, lass mich nach hinten fallen und dann mache ich ein bisschen hier eine Szene und auf einmal kriegt er eine rote Karte halt, ne?
Also das ist in der Ruck-Situation. Also das, was sie halt nicht wollen, ist, dass sich das Knie dreht in der.
Ja, okay.
Oder darauf achten sie halt, dass sich das Knie nicht so zur Seite beugt. Also dass sie nicht irgendwie eine in das Knie tatsächlich von der Seite so quer ran oder schräg rankommst, dass sich das Knie quasi zur Seite beugt. Mhm. Das ist das, worauf wohl geachtet wird. Aber da bin ich kein Schiedsrichter. Vielleicht haben wir ja auch einen Schiedsrichter, eine Schiedsrichterin, die uns zuhören, die das vielleicht noch mal ein bisschen besser erklären können, die da die Direktive vielleicht auch kennen. Aber meines Wissens nach ist es diese Kniebeugung zur Seite, worauf sie achten. Aber wie gesagt, also diese Kniedinger oder das Kniethema in Rucks wird von Anfang an oder seit Beginn der Saison gab es tatsächlich auch in der 5. Minute des ersten Spiels der Saison schon die erste rote Karte dafür bei Racine. Das wurde konsequent gepfiffen dieses Jahr.
Da will ich nichts gesagt haben.
Ist ja immer so ein bisschen schwierig. Schwierig war es auch für das eine oder andere Team in der Pro D2. Wir müssen uns, glaube ich, auch ein ganz kleines bisschen sputen, aber für die Pro D2 nehmen wir uns natürlich Zeit.
Aber noch 7 Minuten hier.
Wir hatten zumindest ein kleines bisschen deutsche Beteiligung. Erik Marx ist in der 51. Minute des Spiels Wann gegen Béziers eingewechselt worden. Für die Bretonen natürlich, die in der ersten Halbzeit früh und hoch hinten lagen, oder vergleichsweise, und dann zu diesem 45-17 zurückgekommen sind gegen ein Topspiel zwischen dem ersten und zweiten. Ein Statement-Sieg, würde ich sagen.
Ja, Statement-Sieg auch im Brief. Wir gewinnen mit Bonuspunkt gegen Valence, die auch nicht früh, aber auch ja, Kartenprobleme hatten, dann irgendwann auch eine rote Karte bekommen haben, ohne Tim Menzel, ohne mich. Ja, Menzel glaube ich auch nicht im Brief gewesen, sonst hätte ich das vielleicht genutzt, um kurz mit ihm zu quatschen. Dazu kam es nicht. Colomier gewinnt zu Hause mit 51-14. Ja, das Ergebnis spricht Bände. Was will man dazu sagen? Hilsenbeck aber durchgespielt. Hier steht hier auf meinem Zettel 4 Punkte. Ja, 4 Punkte erzielt, Erhöhungen. Die 2 Erhöhungen. Okay.
Die 2 Erhöhungen gekickt. Hat ja ewig nicht gespielt. Von daher ein schönes Comeback, wenn auch vielleicht nicht unbedingt das Ergebnis, das man sich erhofft hätte. Biarritz tatsächlich, ja, jetzt so langsam wird es sehr schwierig. Rouen kämpft sich auch wieder ran. Also in Biarritz muss sich schon einen Hebel umstellen, dass das in diesem Jahr noch irgendwas wird, wofür man sich nicht als Fan schämen muss. Aber das ist vielleicht nochmal dahingestellt.
Ja, wir sind schon, wenn wir schon bei eng werden sind, dann sind wir jetzt bei Montauban. Die verlieren im Abstiegskampf mehr oder weniger gegen Rouen, 24-10. Ja, gerade erst ihren Trainer entlassen, also beziehungsweise ihren Sturmtrainer, den man, Entschuldigung die Aussprache, Wietzorek nennt. Ja, die Woche vorher entlassen worden und ja, viel hat es nicht gebracht.
Nee, ich habe keine Ahnung, mein Polnisch ist nicht gut. Florian Wietzorek, ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Irgendwas in die Richtung in jedem Fall. Ich bitte um Entschuldigung, aber mein Polnisch ist wirklich sehr... Ich kann zwei Worte, die sind beide nicht jugendfrei. Ich könnte jetzt die Anekdote erzählen, aber das lassen wir. 10. Klasse, Klassenfahrt in Polen, da kommen immer Dinge bei rum. Aber naja. Ja, Montauban tatsächlich auch sehr eingebrochen. 4 Punkte nur noch vor Biarritz. Und es wird wirklich super spannend, weil wir haben Biarritz auf dem Relegationsplatz mit 35 Punkten. Und Montauban, Soyons-Angoulême und Valence-Romont auf den Plätzen 14, 13, 12 punktgleich mit 39 Punkten. Super spannender Abstiegskampf dieses Jahr.
Spannend und
hat auch gewonnen.
Ja. Spannend auch, jetzt, sag ich mal, ja, geht es auch an der Tabellenspitze zu, beziehungsweise im Tabellenkeller. Soyons-Angoulême gewinnt gegen Provence mit 33-15. Möglicherweise lag es daran, dass Neustadt nicht dabei war. Also auch hier keine deutsche Beteiligung. Könnte eine Erklärung sein. Deutsche Beteiligung, beziehungsweise so ein bisschen deutsche Beteiligung. Immerhin bei DAX kontra gegen Aurillac. DAX gewinnt mit 19-13. Und Oldmann bekommt sogar einen Stern von der Midol. Freut uns natürlich. Glückwunsch an dich, auch wenn du uns nicht verstehst, spricht ja kein Deutsch. ja, freuen uns natürlich immer sowas zu hören. Ich glaube, DAX, unglaubliche Saison, die sie spielen als Aussteiger. Kann man nur den Hut vorziehen.
15 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Ja. Ich habe sie als abgeschlagene Tabellenletzten gehabt vor Beginn der Saison. Nur mal.
Haben sie dich lügen gestraft?
Nicht mal was.
Ja, wo es auch etwas komplizierter wird, ist in Grenoble, die mit 40-3 verlieren.
Ja.
Das ist ein Ergebnis, das möchte man nicht. Das tut weh.
Ja. Und dabei ist es ja noch nicht geblieben. Das ist technisch gesehen schon die Woche davor passiert.
Ach so, okay.
Also darüber haben wir auch nicht geredet wegen der Jubiläumsfolge. Aber anscheinend hat sich die Mannschaft nach dem Spiel davor in der Kabine gemeinsam eingeschlossen und sich mal alles ganz offen gesagt. Und das, was sie sich gesagt haben, ist, das liegt nicht an uns, das liegt am Trainer.
Also die Mannschaft von Grenoble, ne?
Ja, genau.
Also nach dem Briefspiel, nachdem sie gewonnen, nachdem sie mit 40 Punkten zu Hause gewonnen haben, okay.
Ja,
okay.
Man muss es nicht alles verstehen.
Okay.
Grenoble ist ein Ort, der ist bekannt für kuriose Trainerentlassungen. Ich weiß nicht, habe ich in diesem Podcast, glaube ich, schon mal erzählt. Es gibt ja diesen, wie heißt der denn, der irische Trainer, den sie mal hatten. Müsste ich jetzt mal nachgucken. Vielleicht um diese Geschichte einmal kurz abzuschließen. Aubin Hubert ist nach dieser Entscheidung der Spieler, die gesagt haben, dass sie eben nicht mehr mit diesem Trainerstab zusammenarbeiten können, wurde Hubert von seinem Trainerjob entbunden und ist jetzt zum Sportwart nach oben gehoben worden. Nicht die kurioseste, um vielleicht diese Geschichte noch zu erzählen, nachdem ich sie angerissen habe. Bernard Jackman, irischer Trainer, war damals noch zu Erstliga-Zeiten Trainer von Grenoble und wurde auch nach einer Spielerrevolte entlassen, tatsächlich. Der Grund für diese Spielerrevolte war, dass er...
Warte, lass mich raten. Warte mal. Ich habe drei Fragen. Hast du was mit Wein, hat das was mit Alkohol oder Käse zu tun?
Nein. Nicht ganz.
Hat es was... Irgendwas in die Party-Richtung? Irgendwie so?
Nein. Nicht Party.
Irgendwas mit Urlaub?
Nein, du warst tatsächlich mit Punkt 1 warst du nah dran. Du hast also nur nicht genau das.
Ja gut, dann musst du mir helfen.
Er wollte, dass die Spieler sich gesünder ernähren. Er wollte, dass die Spieler ein bisschen mehr auf die Kalorien achten, ein bisschen professioneller als Athleten auftreten und hat als Maßnahme dessen den Spielern das Frühstückscroissant verboten.
Und Skandal.
Daraufhin gab es einen Spielerstreik und daraufhin wurde Bernard Jackman entlassen. Aber ich meine, ich muss auch ganz in aller Fairness sagen, ich habe die Details mitbekommen, beziehungsweise mitbekommen lassen von anwesenden Spielern. Ich habe vollstes Verständnis und vollste Solidarität. Auch ich würde streiken, wenn man mir ein Croissant verbieten würde.
Niemand nimmt mir mein Frühstückscroissant weg.
Wir sind in Frankreich. Also, du mehr als ich aktuell, aber du kannst doch einem französischen Spieler nicht das Croissant verbieten.
Also ich esse keine Frühstückscroissants, das gibt's. Also bei uns im Brief gibt's das nicht.
Nur zum Mittagessen?
Gar nicht, gar keine Croissants. Gott,
dass ihr noch einen Trainer habt. Also ich persönlich hatte vollstes Verständnis. Weil ich denke halt auch, natürlich ist Ernährung, gesunde Ernährung wichtig, gerade für einen Athleten, aber ein bisschen Freude im Leben muss man auch mal haben. Es ist, wenn LeBron James seine Flasche Rotwein in der Woche trinken darf, dann kann ein Croissant hin und wieder auch nicht schaden. Aber vielleicht bin ich auch deswegen kein SNC-Coach. Aber weiß man ja nicht. In jedem Fall Bernard Jackman seitdem nur auch mittel erfolgreich gewesen. Bei den Dragons unter anderem.
Und auch viel auf Twitter unterwegs.
Und auch viel auf Twitter unterwegs, aber einen Job in Frankreich hatte er nicht mehr. Kommen wir zur National. Carcassonne hat 22-15 gegen Bourgoin gewonnen. Wichtiger Sieg für die Moral, aber für die Tabelle sicherlich nicht unwichtig, aber nicht spektakulär wichtig. Hier hat sehr überraschend gegen Albi gewonnen, vor allem im Gedränge stark dominiert. Mika Tjumenev war leider nicht mit dabei, aber bin mir noch nicht sicher, ob der noch im Camp der deutschen Nationalmannschaft ist.
Da weiß ich auch nichts.
Aber Jär tatsächlich hochgekämpft, sind nur noch 3 Punkte hinter den Playoff-Plätzen. Für einen Verein, der ja auch in starken finanziellen Schwierigkeiten steckt, keine kleine Leistung. Tarbes hat 31-7 gegen Vienne gewonnen. Tarbes finanziell wohl am geretteten Ufer, am sicheren Ufer. Tut mir leid, dass wir hier mal über Geld reden müssen, aber naja, weil wir schon dabei waren heute. Vienne relativ abgeschlagen auf dem Relegationsplatz, da wird sich nicht mehr viel ändern. Suresnes hat 19-16 gegen Nizza gewonnen. Massy hat sich spektakulär 27-22 gegen Bourgogne-Brest zurückgekämpft, haben auch zwischenzeitlich hoch zurückgelegen. Das Highlight an diesem Wochenende natürlich, und da bin ich ja auch immer nicht ganz objektiv, das Spiel zwischen Narbonne und Périgueux. Das sportliche 33-22, der Sieg von Narbonne, sicherlich ein kleines bisschen ins Treffen geraten. Das Spiel wurde sehr genutzt, um nochmal Cédric Rose-Rosalin ordentlich zu verabschieden. Sehr schön gefühlt ist der ganze Ort nochmal richtig zusammengekommen. Fast das Doppelte an dem, was man normalerweise an Zuschauern hat für die große Hommage. Die ganzen regionalen Vereine sind mit ihren Kindern gekommen und haben großen Schriftzug auf dem Feld gebildet. Die Mannschaft hat sich in orangen T-Shirts mit seinem Namen aufgewärmt und es war, man hatte wirklich das Gefühl, auch aus der Distanz, es ist, der ganze Ort ist nochmal zusammengekommen, um einem ganz Großen nochmal richtig, um einen ganz Großen mal richtig zu würdigen. Das war sehr, sehr schön. Der Sieg hinterher, 33-22, war dann fast ein bisschen nebensächlich, muss man sagen. Aber natürlich wichtig für die Tabelle. Damit da wieder Tabellenzweiter mit einem Spiel weniger natürlich, genauso wie Carcassonne. Aber 9 Punkten Rückstand auf Nizza. Ach, Entschuldigung, wollte ich nicht unterbrechen.
Nee. Und damit, last but not least, wenn du noch was zu National hast, Marc.
Nein, das war es tatsächlich zu National. Es sei denn, wir könnten natürlich jetzt noch erwähnen, dass Blagnac 25-0 verloren hat. Aber
Überraschung.
Gegen Chambéry dieses Wochenende. Aber ich, ja. Meine, wir können es natürlich jedes Wochenende dazu sagen, aber habe ich mich jetzt entschieden, oder haben wir uns entschieden, das ist vielleicht ein bisschen redundant. Aber
ja, damit kommen wir zu den Frauen. Pink Rocket verlieren, also Pink Rocket, sagen der Frauenverein von Saint-Francé, verliert zu Hause 5-38 gegen Montpellier. Die Nachbarn aus Bouvigny gewinnen gegen die Damen aus dem Norden, aus Lille. Und ja, jetzt praktisch zum Topspiel dieser Frauen, dieser Elite 1. Und zwar Romagnat spielt gegen Bordeaux. Romagnat, die Frauenmannschaft vom ASM, von Montferrand, im Stade Michelin vor 6.000 Leuten. Das ist Liga-Rekord. Absolutes Topspiel, was sie ganz knapp verlieren mit 27-31. Ja, ich glaube, ich einfach nochmal ein Beweis dafür, dass Frauenrugby wirklich auch Leute ins Stadion bekommt. Klar, ins Michelin würde noch 10.000 Leute mehr reinpassen. Aber 6.000, denke ich, ein Schritt in die richtige Richtung, zeigt, dass Interesse da ist, wenn das Spiel interessant, spannend und eng ist, wie in dem Fall. Und ja, ich denke mal, das freut nicht nur mich, sondern auch dich, Marc.
Ja, absolut. Also es ist, war Bordeaux haushoher Favorit, darüber lässt sich nicht streiten. Nicht, dass Romagnat schlecht wäre. Übrigens, Romagnat kann ich auch sehr, sehr ans Herz legen. Ist ein kleiner Vorort von Clermont, oder von Clermont-Ferrand vielmehr. Der ist nicht allzu groß. Das Stadion, in dem sie normalerweise spielen, ist auch nicht allzu groß. Aber die Haupttribüne ist auch gar nicht das Schöne daran. Das Stadion liegt nämlich in so einer, oder das Spielfeld liegt in so einer schönen grünen Kuhle eigentlich. Und bei sonnigem Wetter, was im Sommer immer mal wieder hat, kann man auf den Wiesen drumherum richtig schön seine Picknickdecke ausbreiten und das Spiel genießen. Ist herrlich. Ist herrlich. Kann ich echt empfehlen.
Aber hat was von der Falkenbeck.
Ja, es ist natürlich weniger vulkanisch bei uns in Berlin, ne, aber ist jetzt auch nicht zwangsläufig eine schlechte Sache. Aber ja, über 6.000 Leute waren da. Das ist auf der einen Seite bitter, dass es, wobei, ich meine, bei Bordeaux ist es manchmal natürlich ein bisschen schwer messbar, weil die oft nach den Männern spielen und dort bleiben schon oft auch eine ganze Menge noch im Stadion, um die Frauen spielen zu sehen, wobei das ja gar nicht der gleiche Verein ist, aber das ist ja nochmal eine andere Geschichte. Aber es ist schon stark und es ist mir unverständlich, weshalb solche Spiele nicht auch irgendwo gezeigt werden. Weil so schön wie es war, dass über 6.000 Leute im Stadion waren, es hätte niemand im Fernsehen sehen können. Und das ist ein bisschen sehr schade. Blagnac hat 52-0 gegen Lens gewonnen. Wenig überraschend eigentlich. Lyon hat sehr überraschend gegen Grenoble gewonnen, 39-14. Das war schon ein sehr, sehr überraschendes Ergebnis. Grenoble, ja, tendenziell eines der besseren Teams der Liga, während Lyon eigentlich im Abstiegskampf stecken. Sehr überraschendes Ergebnis. Weniger überraschend natürlich, dass Toulouse trotz einiger Wechsel 25-7 in Rennes gewonnen hat. Ja, und eigentlich war es das von dieser Woche. Mit eigentlich einem Highlight, wie gesagt, 6.000 Leute in der Liga für ein Ligaspiel zwischen Romagnat und Bordeaux. Eine sehr schöne Nachricht, auf die wir gerne enden können. Wenn ihr noch Lust am Gewinnspiel habt, schreibt uns gerne eine E-Mail. Und ansonsten schreibt uns auch gerne eine E-Mail. info@bleublancrugby.de oder eben auf Instagram. Wir freuen uns, von euch zu hören. Und hören werdet ihr uns dann auch nächste Woche wieder.
Und bis dahin, macht's gut.
Tschüss. Ciao.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.